Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholt nach der Hochzeit gestern. Einige hatten wahrscheinlich einen langen Tag, einen späten Abend dann wahrscheinlich noch. Die Christuszentriertheit dieser Feier, die hat mich vor allem, oder hat mich sehr froh gemacht, hat mich glücklich gemacht. Und ein Höhepunkt der Hochzeit oder auch der Aussagen war für mich dieses klare und durchdringende, dieser klare und durchdringende Blick durch Gefühle und Freuden und Aufregungen der Hochzeit hindurch darauf, dass die Ehe ein Abbild oder ein Vorgeschmack, ein Zeugnis der Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde ist. Hat mich wirklich froh gemacht, dass die beiden diesen Blick auf die Ehe haben und sehen dieses größere Bild, Christus und seine Braut, Christus und seine Gemeinde, ein herrliches Bild. Und gestern, beide hatten sich schick gemacht und beide haben uns einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf die Hochzeit des Lammes. Wie es heißt in Offenbarung 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja, darüber konnten wir gestern schon ein bisschen was sehen und uns schon vorfreuen auf diese Hochzeit. Ja, diese Hochzeit ist ausstehend, aber die Frage ist, was ist jetzt? Wie ist es jetzt um die Braut Christi bestellt? Wie geht es dieser Braut gerade? Ist da Freude, Heiterkeit und Jubel? Ist die Gemeinde geschmückt, rein und schön? Ist sie nicht vielmehr befleckt, zerschunden, bedrängt, verfolgt? Ist der Zustand nicht eher alarmierend, wenn wir unsere Augen öffnen und uns umsehen? Was ist mit den Verheißungen unseres Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Oder der Missionsbefehl in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Sehen wir das? Siehst du das? Ist das die Realität in deinem Alltag? Wo ist die Erfüllung der Verheißung Gottes für seine Gemeinde? Wo ist der Glanz, die Schönheit, ihre Reinheit, ihre Herrlichkeit? Sind wir nicht einfach nur ein kleiner Haufen, eine kleine Schar hier in einem Gummersbach mit 50.000 Einwohnern? Sind wir da nicht nur eine mickrige, kleine Schar? Hat unser Herr die Situation eigentlich noch unter Kontrolle? Sieht er unsere sterbenden Geschwister, die Gemeinde, die verfolgt wird, die um des Glaubens willen hingeschlachtet werden? Sieht er die ganzen Irrlehren, die grassieren unter den Gemeinden, mit denen die Braut Tag für Tag konfrontiert wird? Sieht er die Verführung der Gemeinde durch die ganze Umgarnung der Gemeinde mit Unterhaltung, mit Habgier, mit Unzucht und so weiter? Sieht unser Herr das alles? Wir sind in der Offenbarung beim letzten Mal mit Vers 8 stehen geblieben. Wir haben von der Macht und Autorität unseres Gottes gehört. Da heißt es, Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Gott sagt, ich bin der Allmächtige, ich habe die Kontrolle, ich bin am Wirken, es geschieht nichts ohne mich, ich habe alles im Blick. Doch diese Perspektive ist es, die uns in unserem Glaubensalltag, in unserem ganz normalen tagtäglichen Leben immer wieder fehlt. Die Sicht auf die Allmacht unseres Gottes. Und heute werden wir in unserem Predigttext mit hineingenommen, hinter die Kulissen. Das, was wir mit physischen Augen nicht sehen können. Das, was vor unseren physischen Augen verschlossen ist, wenn wir auf die Gemeinde blicken, wenn wir auf die verfolgte Gemeinde, auf die bedrängte, auf die verführte Gemeinde blicken. Das, was wir nicht sehen können, sondern was Gott sieht, wird uns heute offenbart in seinem Wort. Und bei dem, was wir erblicken werden, wird uns gesagt, fürchte dich nicht, denn Jesus hat die volle Kontrolle. Und wir als Gemeinde brauchen genau diese Perspektive. Wir brauchen genau diese Botschaft, dass Jesus da ist. Auch im privaten Alltag, wo wir denken, es sind doch nur noch Versuchungen, die mich treffen. Viel Mühe, es scheint, als ob die Sünde so stark ist und der Kampf vielleicht sogar zwecklos, der Feind stärker, der Auftrag hoffnungslos, nur noch Degeneration und Niedergang, wo man sich umschaut. Doch das Wort sagt uns, fürchte dich nicht. Und so lasst uns diesen Predigttext lesen in der Offenbarung 1, Abvers 9 bis 20. Ich, Johannes, der ich euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnis Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Diesen Abschnitt, das ist sehr interessant, in der Offenbarung finden wir quasi die dritte Einleitung in diesem Brief. Vers 1, in Vers 4 und Vers 9, jetzt die dritte Einleitung. Johannes klärt uns wiederum auf, dass dieser Brief von ihm stammt. Also es ist ganz eindeutig, er sagt es 3-mal am Anfang und ganz zum Schluss in der Offenbarung, Kapitel 22, ich meine es Vers 8, sagt es nochmal: Ich, Johannes, habe euch das geschrieben. Also eindeutig, Johannes ist der Urheber dieses Briefes, also oder derjenige, der ihn nach Gottes Ratschluss und auch durch Inspiration verfasst hat. Und Johannes sagt, er schreibt diesen Brief als Bruder. Nicht als Apostel, sondern als Bruder. Diese Botschaft ist eine brüderliche. Da sind Johannes und die Gemeinden in Asia mit hineingenommen, beide zusammen, was diese Botschaft hier, die Botschaft hier gilt ihnen brüderlich, sie gilt allen. Und wir merken, Johannes identifiziert sich mit der Gemeinde und er sagt: Ich habe brüderlichen Anteil mit euch an 3 Dingen. Wir haben gemeinsam Bedrängnis. Wir haben gemeinsam das Königtum oder das Reich, je nach Übersetzung. Und wir haben gemeinsam standhaftes Ausharren. Ich bitte dich, einen Moment nachzudenken. Es ist wirklich eine interessante Reihenfolge. Bedrängnis, Königtum, Ausharren. Wenn ich dich bitten würde, diese 3 Begriffe in eine Reihenfolge zu bringen, was wäre dein Ergebnis? Vielleicht hat jemand einen Vorschlag. Also du müsstest Bedrängnis, Königtum und Ausharren in eine Reihenfolge bringen. Natürlich sagst du jetzt, ich mache es für die Bibel, das macht, genau, das ist das Beste. Aber ich glaube schon, dass wir hier merken, irgendwas ist seltsam. Vielleicht jemand einen Vorschlag, wie du das aneinander reihen würdest. Welche Reihenfolge? Okay, wie, nach welchem Prinzip, wie denkst du da? Also wie wäre deine Reihenfolge? Was wäre das Erste? Also man hat Bedrängnis, deshalb muss man ausharren und dann kommt das Reich. Okay. Nachvollziehbar, kann ich sehr gut checken. Ja. Bedrängnis und Ausharren, die scheinen ja irgendwie zusammenzugehören, oder? Die kann man irgendwie nicht auseinandernehmen, ne? Also wenn Bedrängnis da ist, ist Ausharren notwendig. Aber wie passt da das Königtum hinein? Und sogar dazwischen, also es wird nicht davor gestellt, nicht dahinter gestellt, sondern es wird genau in die Mitte gestellt. In Vers 6 haben wir letzte Woche schon gesehen, dass wir durch unseren Herrn zu Königen und Priestern gemacht wurden. Uns wurde Jesus vorgestellt als der Herrschende. Er ist der König, er ist der Regierende und wir gehören zu seinem Reich und zu seiner Herrschaft. Aber wisst ihr was? Ohne die Teilhabe an dem Reich Christi kannst du Bedrängnis und Ausharren aus dieser Aufzählung ausstreichen. Nimmst du das Reich weg, dann hätten wir keine Bedrängnis und wir bräuchten kein Ausharren. Wir werden bedrängt und Ausharren ist nötig, weil wir zu diesem Königreich Christi gehören. Und dieser König wird angegriffen. Es findet ein großer Kampf statt. Und weil wir zu ihm gehören, werden wir bedrängt und müssen ausharren. Weil wir nicht zu dem Reich dieser Welt gehören, weil wir zu seinem Reich gehören, weil wir in sein Reich versetzt wurden, deshalb Bedrängnis, deshalb Verfolgung, deshalb Verführung, weil wir zu Christus gehören. Aber die Frage ist, wo ist die Herrschaft? Wo ist die Regentschaft Christi? Wo ist sein Sieg? Ist Jesus Christus der König? Herrscht er überhaupt? Einige Christen gehen sogar so weit, dass sie sagen, Jesus herrscht noch gar nicht. Er ist noch gar nicht König. Er muss noch König werden. Unsere Augen sind oft verschlossen für den eigentlichen Kampf und für die Königsherrschaft unseres Herrn Jesus Christus schon heute. Aber genau das ist es, was uns die Offenbarung offenbar, deutlich, sichtbar machen will. Die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wir bekommen einen Blick auf die geistliche Realität. Einen Blick dafür, was wirklich passiert. Wer wirklich die Kontrolle hat bei all dem, was wir sehen. Bei all dem Krieg, bei all der Verfolgung, bei all der Verführung. Wer die Kontrolle hat. Und sprich und achtet darauf. Johannes spricht hier von dem Königtum oder von dem Reich nicht in Zukunftsform, sondern er spricht von der Gegenwart. Er sagt, wir haben Anteil jetzt am Königtum, am Reich. Das Reich ist da, dieses Reich wächst, es breitet sich aus, bis Christus seine endgültige Herrschaft ausgerichtet hat, bis ihm alle Feinde zu seinen Füßen gelegt sind. Und bis dahin findet ein Kampf statt. Es gibt Feinde des Reiches, Feinde der Königsherrschaft Gottes. Der Königsherrschaft Christi. Und deshalb haben wir Bedrängnis, deshalb müssen wir ausharren, weil wir schon jetzt Anteil an seinem Reich bekommen haben. Wir warten nicht auf die Königsherrschaft Christi, sondern er herrscht schon jetzt. Das wurde uns in Vers 5, Vers 6, Vers 8, diesem Text vorangehend, sehr deutlich gemacht. In einigen Elberfelder Übersetzungen gibt es einen Hinweis bezüglich Vers 9, und zwar, dass diese Begriffe Bedrängnis, Königtum und Ausharren alle in Christus sind. Also nicht nur der letzte Begriff Ausharren in Christus, sondern es bezieht sich auf alle drei dieser Wörter. Das heißt, wir haben Bedrängnis in Christus, wir haben Königtum in Christus und wir haben Ausharren in Christus. Also in Jesus bekommen wir Anteil an Bedrängnis. Wir werden bedrängt, weil wir zu Christus gehören, weil wir in Christus sind. Wir haben Anteil am Königtum, weil wir in Christus sind. Hatte Jesus Bedrängnis? So auch wir. Herrscht Christus? Wir mit ihm. Hat Christus ausgeharrt? Und auch daran haben wir Anteil bekommen. Und Johannes, er sagt, ich habe Anteil an diesen Dingen. Ich erlebe genau das Gleiche wie ihr auch. Auch er hat Bedrängnis. Hier wird uns gesagt in Vers 9, dass er zu diesem Zeitpunkt, als er den Brief verfasst hat, dass er sich auf der Insel Patmos befand, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Patmos war eine Gefangeneninsel, eine sehr karge, eine sehr öde, steinige Insel. Und Johannes ist da, weil er Christus zentriert gepredigt hat. Er das Wort von Gott und vom Herrn Jesus Christus verkündigt. Weil er so Christus predigte, ist er verbannt, ist er in Bedrängnis. Diese Insel ist eine, wie ich schon sagte, eine sehr karge Insel und sie befindet sich ungefähr 80 Kilometer von Ephesus entfernt. Es ist heute eine griechische Insel nahe an der türkischen Küste. Und Johannes, er spürt die Konsequenzen der Zugehörigkeit zu Christus. Verbannt, stummgestellt, verboten, das Evangelium zu predigen. Und der Feind scheint zu obsiegen. Ja, wo ist die Verheißung des Christus für seine Gemeinde? Vers 10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Es ist ein Sonntag, der Tag des Herrn, der Wochentag, an dem unser Herr auferstanden ist. Und an diesem Tag war Johannes im Geist. Ich kann es nicht zu 100% erklären, was es bedeutet, dass Johannes sich im Geist befand. Was ich weiß, dass es das Gegenteil ist von, er war im Fleisch. Also er war im Geist. Das heißt, er hat sich nicht mit fleischlichen Dingen gerade befasst, mit den Dingen des Alltags, was ihn gerade so besorgt, bekümmert, sondern er war im Geist. Dinge, die er beschäftigte sich mit Dingen, die außerhalb der fleischlichen, natürlichen Welt liegen. Auch bei Daniel sehen wir es, dass er sich gerade im Gebet befindet, im Ringen für das Volk Israel. Und in diesem Moment begegnet ihm Gott und offenbart sich ihm. Wir wissen von Paulus, dass er berichtet, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und er sagt, ich weiß nicht, ob ich im Geist war oder im Fleisch. Es ist ganz schwierig zu fassen und zu erklären, wie dieser Zustand ist, wo Gott sich seinen Boten offenbart hat. Aber eine Schlussfolgerung, die wir ziehen können, ist, dass die Dinge, die Johannes gehört hat und sieht, die müssen wir geistlich beurteilen. Es geht nicht um fleischliche Dinge, er ist im Geist und es geht um geistliche Dinge. Und ich möchte gleich erklären, was ich damit meine. Zuerst hört Johannes eine gewaltige Stimme. Und er sagt, diese Stimme war wie eine Posaune. Und wir werden das immer wieder in den Visionen sehen, dass etwas gehört wird oder gezeigt wird, dann aber auch die Erklärung oder Bedeutung oder ein Vergleich. Also er hört eine Stimme und sie wird erklärt oder beschrieben wie eine Posaune. Aber wichtig ist, dass die Art, wie Johannes diese gewaltige Stimme beschreibt, auch inspiriert ist. Was ich damit meine ist, es ist nicht ein kümmerlicher Versuch oder ein schwacher Versuch von Johannes, irgendwie zu erklären, wie diese Stimme geklungen hat. Damit wir es besser verstehen, sagt er, stell dir vor, da war einfach ein Posaunenton. So ungefähr hat sich Gottes Stimme angehört. Das ist nicht gemeint. Da würden wir etwas, was geistlich gemeint ist, fleischlich anwenden. Wir würden es in unsere Welt transformieren, rüberbringen und sagen, Posaunenton, okay, Gottes Stimme hat sich angehört wie so ein lauter Posaunenton. So redet Gott, so hört sich Gottes Stimme an. Merkt ihr, wir machen etwas, wir nehmen etwas, was geistlich gemeint ist und wir kommen gleich zur Bedeutung, was die Trompete meint und transferieren es und sagen, es muss ein physischer Klang sein. Also wenn Gott redet, hört es sich für das physische Ohr an wie eine Posaune. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Schlag bitte 2. Mose 19 auf, Kapitel 16. Vers 16 und 17. 2. Mose 19, 16 und 17. Vorher hat Mose das Volk vorbereitet, wie sie dem Herrn am Berg Sinai begegnen sollen, wie sie sich reinigen und heiligen sollen, damit sie auf Gottes Gebote hören können. Und danach, Vers 16, es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früher Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg hin. Hier kommt eine Posaune und sie befiehlt. Sie befiehlt dem Volk, sich zu sammeln, zusammenzukommen, weil Gott etwas gebieten wird, weil Gott etwas aussprechen wird, worauf das Volk sehr deutlich hören soll. Aber auch sonst, ganz kurz, wenn ihr sagt, hier ist doch gar keine Posaune, das sind doch Schofarhörner. Wenn ihr Hebräer 12 anschauen, wird uns gesagt, das waren Posaunen. Also das Neue Testament übersetzt diese Stellen, wo Schofarhörner genannt werden, übersetzt es als Posaunen. Aber auch sonst, wenn wir in das Alte Testament schauen und gucken, wo die Posaunen auftauchen, dann tauchen sie immer da auf, wo Befehle Gottes erteilt werden. Denk an das Volk, wenn sie aufbrechen sollen, vorher Posaunenton, Gott gebietet, wir brechen auf. Posaunenton, wir müssen lagern. Gott hat wieder geboten, wir sollen uns wieder sammeln. Oder bei der Eroberung von Jericho, Posaunenton und Angriff. Und was Johannes sagen möchte, ist, als Gott mit mir gesprochen hat, als diese Stimme mit mir gesprochen hat, hat er in Befehlston mit mir gesprochen. Und er möchte uns nicht den physischen Klang erklären, sondern Gott hat befehlend mit Johannes gesprochen. Und vielleicht denkst du, wieso hackt er so lange auf diesem Punkt herum und redet so lange hier über diese eine Sache. Ich mache es deshalb, weil wir später in der Offenbarung und im weiteren Verlauf sehr oft diese Wie-Beschreibung finden. Also einmal wird uns hier gesagt, Stimme Gottes wie Posaunen. Wir werden das in der Offenbarung ständig finden. Und es sind, wie ich schon sagte, nicht Johannes Versuche, etwas, was er im Geist sieht, ins Fleisch zu übertragen. Ja, also dass wir uns das physisch vorstellen. Sondern es sind inspirierte Worte Gottes, die ebenfalls geistlich interpretiert werden müssen. Und interessant ist, in Offenbarung 1 wird von vielen Auslegern diesem Muster gefolgt. Also wenn Sie hier von den Posaunen hören, dann sagen Sie, ja klar, wir schauen ins Alte Testament, wozu sind Posaunen da? Ja, Gott gibt Befehl, also Gott spricht im Befehlston mit seinem Volk. Aber wir sehen, dass leider später bei Ihnen im weiteren Verlauf in der Offenbarung von diesem Muster abgewichen wird. Und auf einmal sieht man in den Beschreibungen, die Gott inspiriert hat, die Gott genau so wollte, denkt man sich, ja, das ist ein ganz schwacher Versuch von Johannes, irgendwie Panzer zu beschreiben, die irgendwann in Zukunft kommen, und er konnte es nicht besser ausdrücken. Nein, es sind Gottes Beschreibungen geistlicher Wahrheiten. Die Posaunen sehen wir zum Beispiel in der Offenbarung später wieder, sind Gottes Gerichte, Gottes Befehle an seine Engel, Gericht auszuführen über diese Erde. Er befiehlt und seine Gerichte werden vollzogen. Und beim Interpretieren dieser Bilder müssen wir in die Bibel schauen und diese Dinge von der Schrift her interpretieren. Johannes hört einen klaren, deutlichen Befehl von Gott und er bekommt den Befehl, ein Buch zu schreiben. Doch zuerst stellt sich diese Stimme vor und sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Wir wissen, dass das A und das O der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet sind. Und in der Antike war man überzeugt, wenn jemand den Anfang einer Sache und das Ende einer Sache unter Kontrolle hat oder im Blick hat, dann hat er die volle Kontrolle über die ganze Situation. Wenn er Anfang und Ende kennt, Anfang und Ende in seiner Hand hat, dann muss ich mir um das Dazwischen keine Sorgen machen. Und so wird unser Herr uns hier vorgestellt, er ist in voller Kontrolle der Situation, der Lage, aller Dinge. Nichts beginnt ohne ihn und nichts endet ohne ihn. Meine Frage an dich ist, glaubst du das? Wenn du die Welt um dich herum siehst, du die Gemeinde Gottes siehst, sei es die universelle Gemeinde oder auch die örtliche Gemeinde oder auch dein Alltag, hast du dann hoffnungsvoll aus, bist mutig, weil du weißt, mein Herr hat alles im Blick und führt alles genauso aus, wie er es will. Glaubst du, dass er die Kontrolle hat? Das Buch, die Offenbarung, soll an 7 Gemeinden in der heutigen Türkei gesendet werden. Und die Gemeinden sind so angeordnet, wie ein Bote das Buch überbringen würde. Und du kannst vielleicht kurz das Bild einblenden, ich weiß nicht, wer es hat. Genau, und zwar würde der Bote unten auf Patmos das Buch von Johannes in Empfang nehmen. Dann würde er zum größten Hafen der Region, zur großen Stadt Ephesus fahren und dann würde er seine Tour machen. Er beginnt in von Ephesus nach Smyrna, von Smyrna nach Pergamon, dann nach Thyatira, dann nach Sardes, dann nach Philadelphia, dann nach Laodicea. Seht ihr hier diese Route? Ich glaube, das ist eine sehr weise Route, die gewählt wurde. Also wirklich, dass ein Bote diese Offenbarung nimmt und sie an diese Gemeinden bringt. Interessant ist, er soll den einzelnen Gemeinden nicht nur diesen kleinen Text bringen, der an sie gerichtet ist, sondern er soll das ganze Buch allen Gemeinden bringen. Und auch wenn wir in die Sendschreiben sehen, da wird uns gesagt, hört auf den, was der Geist den Gemeinden sagt. Er sagt nicht, was der Geist der Gemeinde sagt, sondern den Gemeinden sagt. Das heißt, jede Gemeinde sollte die ganze Offenbarung hören, auch das, was zu, auch die Gemeinde Ephesus sollte auch hören, was an Smyrna gesagt wird oder was an Laodicea gesagt wird. Das ganze Buch sollte allen gelesen werden. Der Befehl an Johannes beinhaltet, dass er den Gemeinden schreiben soll, was er sieht. Bisher hat Johannes nur gehört. Jetzt hört er den Befehl, sieh. Was macht Johannes? Er sieht bisher nichts und er dreht sich um. Hier kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt. Jesus Christus in seiner Herrlichkeit wirkt an der Gemeinde. Ich möchte diese Vision nochmal lesen, die Johannes jetzt sieht, wo er sich umdreht, wo er aufgefordert wird, wo er vorher nur hört, aber jetzt sich umdreht und sehen soll, wer da spricht, was er dann sieht, ab Vers 12 nochmal. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Liebe Geschwister, wir erleben viel Betrübnis, Bedrängnis, Versuchung, Kampf und wir fragen, Herr, wo bist du? Aber wenn wir sehen würden, wo Jesus ist und wie Jesus aussieht, würden wir wie tot zusammenfallen. Als Johannes nur hörte, dann merkt er schon, das ist eine gewaltige Stimme, das ist ein Befehl. Aber als er die Augen öffnet und sieht und den verherrlichten Jesus Christus sieht, erblickt, da kann er nicht standhalten. Da kann er nicht sagen, hallo Jesus, geht nicht. Er fällt auf den Boden. Ihm ergeht es wie Paulus, als sich der Herr ihm auf den Weg stellt. Es ergeht ihm wie Hesekiel, als Gott sich ihm offenbart in Hesekiel 1, als er die Herrlichkeit Gottes sieht. Er geht ihm wie Daniel. Allen ergeht es gleich beim Anblick der Herrlichkeit Gottes. Bevor wir uns ansehen, was Johannes hier im Detail gesehen hat, achtet darauf, dass Johannes schreiben soll, was er sieht. Das bedeutet, eigentlich haben wir Bilder von Johannes erhalten. Es ist kein klassischer Brief, sondern in einer gewissen Weise auch ein Bilderband. Bilder, die gemalt sind, Bilder, die wir uns anschauen sollen. Und Bilder werden anders interpretiert als Text, oder? Ein Bild ist ausdrucksstark, aber es will auch interpretiert werden, gerade wenn es eine Botschaft übermitteln soll. Was hat sich der Maler genau dabei gedacht? Wieso diese Striche, wieso diese Farben? Wieso diese Anordnung? Was will er darstellen? Welche Botschaft steckt dahinter? Und wer von uns ist nicht in der Schule daran verzweifelt, wenn es darum ging, Bilder zu interpretieren? Die schönste Disziplin, oder? Bilder müssen interpretiert werden. Und in diesem Sinne sollen wir die Offenbarung auch lesen. Und unser Leitrahmen in der Interpretation dieser Bilder ist die Bibel selbst. Wir gebrauchen sie zur Interpretation dieser Bilder. Also wir sind da nicht ausgeliefert jeder willkürlichen Auslegung, sondern die Bibel selbst gibt uns den Rahmen und die Hilfe zur Interpretation dieser Dinge. Und ein zweites, was ich noch sagen möchte, in der Offenbarung kommen Sehen und Hören zusammen. Beides kommt vor. Immer wieder hört Johannes etwas, aber er wird aufgefordert, du musst auch hingucken, damit du das vollständige Bild bekommst. Nur hören reicht nicht aus. Nur sehen auch nicht. Du sollst beides machen. Hinhören und hinsehen und dann bekommst du ein Bild, ein vollkommenes Bild. Schaut mal ein Beispiel, Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 und Vers 6. Die Frage, die hier gestellt wird, wer ist würdig, das Buch mit den Siegeln vom Vater in Empfang zu nehmen und diese Siegel zu brechen, dieses Buch zu öffnen? Wer ist würdig, ist die Frage. Und zuerst hört Johannes in Vers 5 etwas von einem Ältesten, was ihm gesagt wird, also er hört es. Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Er hört, dass der Löwe würdig ist, der Löwe aus Juda, dieses Buch vom Vater in Empfang zu nehmen und zu öffnen. Aber er wird aufgefordert, guck hin, schau hin, siehe. Und jetzt, nachdem er das gehört hat, blickt er sich um und schaut hin. Und was sieht er? Vers 6. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Johannes, er hört von einem Löwen, von einem verheißenen Messias. Und wir möchten denken, der Löwe hat überwinden durch seinen starken Biss oder durch einen kräftigen Schlag mit seiner Tatze. Doch was Johannes sieht, ist ein Lamm geschlachtet. Der Löwe hat überwunden, indem er wie ein Lamm geschlachtet wurde. Unser gewaltiger, mächtiger Herr, unser Gott Jesus Christus hat gesiegt, indem er sich in die Hände von Übeltätern ihnen übergeben hat. Und als er so zum Sühneopfer für unsere Schuld wurde, hat er die Sünde, den Teufel und den Tod überwunden als Lamm. Und er ist würdig, das Buch zu nehmen, der Löwe und das Lamm. Und wir bekommen einen vollständigen Blick. Er hat die Autorität, er hat die Macht, er kommt, er ist der verheißene König. Aber wie siegt er? Er siegt als Lamm, das sich schlachten lässt. Und wir merken, Sehen und Hören kommen hier zusammen. Beides ist wichtig, um das komplette Bild zu erhalten. Jetzt blicken wir auf das Bild und sehen, was das Bild zum Gesagten beiträgt, ab Vers 12. Er blickt sich um und das Erste, was er sieht, er möchte diese Stimme, die Person, die hinter dieser Stimme steckt, möchte er entdecken, anblicken. Und es dreht sich um, das Erste, was er sieht, sind sieben goldene Leuchter. Keine Person, sondern sieben goldene Leuchter. Das heißt, du kannst die Stimme nicht von diesen sieben goldenen Leuchtern trennen. Da, wo diese Stimme ist, da sind auch diese sieben goldenen Leuchter. Denn diese Stimme wandelt unter diesen sieben Leuchtern. Sie gehören zusammen. Aus Vers 20 wissen wir, es wird uns gesagt, was diese Leuchter sind, dass diese Leuchter die sieben Gemeinden in Asia symbolisieren. Jesus Christus ist von seiner Gemeinde nicht zu trennen. Und es wird uns gesagt, diese Leuchter sind golden und diese Leuchter leuchten natürlich. Sie haben eine Funktion. Und wenn wir dann denken, was es bedeutet, wenn etwas golden ist, dann wissen wir, es ist rein, es ist geläutert, es ist wertvoll, es ist königlich. Wenn wir von Leuchtern in der Bibel hören, auch Jesus sagt, ein Leuchter muss man auf einen Berg stellen, damit das Licht gesehen wird, dann wissen wir, dass es spricht von Licht, von Wahrheit, von Zeugnis, von Wegführung, Wegbeleuchtung. Interessant, wie Jesus seine Gemeinde sieht, oder? Ich denke, jeder von euch hat die Sendschreiben, die nachfolgenden Texten doch irgendwie vor Augen und weiß, wie Jesus mit den Gemeinden spricht und wie die Gemeinden da beschrieben werden. Und jetzt vergleicht das mal, wie die Gemeinde hier beschrieben wird. Gold, wertvoll, kostbar, geläutert. Das eine ist, wie Jesus seine Gemeinde sieht, quasi den Sollzustand der Gemeinde. Aber wir dürfen nicht denken, dass Jesus nicht die Wirklichkeit übersieht, den wahren Zustand seiner Gemeinde im Alltag. Wenn wir die Sendschreiben sehen, sehen wir sehr gut, dass er einen klaren Blick und ein klares Wissen um den genauen Zustand der Gemeinde hat. Er weiß ganz genau, was in den Gemeinden los ist und was ihn ehrt und was ihn verunehrt in den Gemeinden. Er weiß es ganz genau. Was er aber macht, er wirkt an dem Ist-Zustand der Gemeinde, um sie zu diesem Sollzustand zu bringen. Zu diesem Stand, den sie jetzt schon bei ihm haben, wo sie aber in ihrem Alltag oder dem Anblick manchmal in der Realität noch nicht sind. Aber er wirkt alles, um sie dahin zu bringen, dass sie wie ein goldener, wertvoller, reiner Leuchter strahlen. Und wie er das wirkt, wie Jesus das an seiner Gemeinde wirkt, dass sie wie ein goldener Leuchter dasteht, das wird uns in den nächsten Versen beschrieben, wie Jesus in seiner Herrlichkeit und Majestät genau das wirkt. Und mitten unter den sieben Leuchten einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Christus wirkt, indem er mitten unter den sieben Leuchtern ist, unter allen Leuchtern. Da gibt es keine Gemeinde, wo Jesus sagt, da bin ich nicht dabei. In all diesen Gemeinden, egal wie schrecklich uns der Zustand vielleicht auch nachher in den Sendschreiben beschrieben wird, Jesus ist mitten unter ihnen allen. Keine Gemeinde wird von ihm gemieden oder vernachlässigt. Jesus Christus ist gegenwärtig. Und wir werden sehen, in welcher Weise er gegenwärtig ist und in welcher Weise er an ihnen handelt, um diesen Zustand zu erreichen, um sie an das Ziel zu bringen. Zuerst wird uns gesagt, dass diese Person, die Johannes sieht, dem Sohn eines Menschen gleicht, dem Menschensohn. Wenn wir an Menschensohn denken, dann wissen wir, dass diese Bezeichnung vorkommt unter anderem im Propheten Daniel, wird der Menschensohn dargestellt oder uns vorgestellt. Aber wir denken auch an 1. Mose 3, Vers 15, oder? Dass die Frau Eva einen Sohn gebären wird. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Sohn der Frau, der kommt, um die Seinen von der Schlange zu erlösen. In Daniel 7, 13 und 14 heißt es, ich sah in dem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde von vor ihnen gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Hier wird die Himmelfahrt beschrieben, der Antritt der Königsherrschaft Christi. Und genau das, was Daniel im Voraus sieht, was geschehen wird, dass jemand auffahren wird zum Uralten, zum Alten an Tagen, zum Gottvater, dass der mit Ehre, Macht und Herrlichkeit gekrönt wird und genau diese Person, diesen Menschensohn, gekrönt, verherrlicht in aller Macht, kann Johannes jetzt sehen. Das Interessante ist, Johannes erkannte Jesus doch sehr gut, oder? Er hat ihn so oft gesehen. Ich glaube, er hat ihn besser gesehen als jeder andere Jünger. Er war so nah dran, lag immer wieder an seiner Brust. Er wusste, wie Jesus aussieht, oder? Aber als er den verherrlichten Jesus Christus sieht, da fällt er zusammen, da fällt er zu Boden, fällt hin wie tot. Zwischen dem Herrn Jesus hier auf der Erde und dem verherrlichten Jesus Christus ist ein gewaltiger Unterschied. Er ist immer noch sichtbar als Menschensohn, aber er ist gekrönt, hat alle Macht und alle Majestät. Wir sehen hier, ich werde das heute nicht im Detail, weil wir mit der Zeit auch noch sonst ein Problem kriegen. Und auch, weil diese Beschreibungen, wie Jesus Christus ist, wie sie uns hier genannt werden in diesen verschiedenen Bildern, später in den Sendschreiben immer wieder auftauchen, weil uns gesagt wird, dass Jesus genau in diesen Eigenschaften sich seiner Gemeinde entgegenstellt. Also zum Beispiel mit den Augen wie Feuerflamme stellt sich Jesus seiner Gemeinde entgegen. Und da werden Dinge weggebrannt und aufgedeckt, die nicht richtig sind in der Gemeinde, die entfernt werden müssen, die keinen Platz haben, die ihn nicht ehren. Und deswegen werde ich nur kurz beschreiben, wie uns Jesus hier vorgestellt wird. Aber im Detail werden wir es noch in den Sendschreiben sehen. Da werden diese immer wieder aufgegriffen. Das Erste, was uns gesagt wird, dass Jesus ein Gewand bis zu den Füßen hat und um die Brust einen goldenen Gürtel. Und wir werden erinnert an den Hohepriester mit seinem langen Gewand und mit seinem Brust, um seine Brust, diesen Gürtel, einen goldenen Gürtel. Und wir wissen, das Erste, wenn wir an Jesus Christus denken und wie er sich um seine Gemeinde kümmert, dürfen wir wissen, Jesus kümmert sich als Hohepriester um seine Gemeinde. Ganz voran, Jesus, der Hohepriester. Er verwendet sich für uns als unser Mittler. Hohepriesterlich sorgt er sich um seine Gemeinde. Und als dieser Hohepriester weiß er um unsere Schwächen und er selbst ist unser Opfer vor Gott. Als Zweites wird uns gesagt, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee. Wir wissen, weiße Haare sprechen von Weisheit. Und wenn wir in Daniel Kapitel 7, Vers 9 zum Beispiel sehen, da wird der Vater genauso beschrieben, dass seine Haare weiß wie Wolle sind. Das heißt, Jesus handelt hohepriesterlich an seinem Volk und als Zweites weiße Haare sprechen von Weisheit. Jesus handelt in aller Weisheit an seinem Volk. Er kennt den Ratschluss Gottes und entsprechend dem Ratschluss Gottes handelt er an seinem Volk. Er wird ganz, ganz weise mit seiner Gemeinde umgehen. Da, wo sie bedrängt ist, geht er weise mit ihnen um. Da, wo sie verführt ist, geht er weise mit ihnen um. Da, wo sie erliegen der Sünde, erlegen sind, da geht er weise und hohepriesterlich mit ihnen um. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Aber es ist nicht nur so, dass er Mitleid hat, sondern es sind auch Dinge, die nicht richtig sind, die ihn nicht ehren, die weg müssen. Und Jesus hat einen Blick dafür, mit einem Blick wie Feuerflamme, dass er ganz genau weiß, was da an uns ist, an der Gemeinde ist, in unserem Alltag ist, was ihm nicht gefällt. Und er durchdringt, der richtet das. Er sieht ins Verborgene tiefste Gedanken und unsere Motive. Aber was für ein Trost, er macht es in hohepriesterlicher und weiser Art. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Füße stehen in der Bibel für Macht und Herrschaft. Wenn man sich einem König unterordnet hat, ging man hin und hat dem König die Füße geküsst und hat damit anerkannt, ja, du bist der Herrscher. Mit diesen Füßen hat er der Schlange den Kopf zertreten. Dann wird uns gesagt, diese Füße sind wie Erz, also hart, fest, glühend, das heißt, sie läutern. Seine Macht, er wird auch seine Gemeinde unter seine Autorität bringen. Da, wo seine Gemeinde sich ihm nicht seine Autorität beugt, er wird mit seinen Füßen dafür sorgen, dass sich seine Gemeinde ihm unterordnet und sich ihm beugt unter seiner Herrschaft. Seine Stimme, wie das Rauschen vieler Wasser. Gewaltig, autoritär, laut, mit Macht. Wenn er spricht, dann geschieht es auch, dann wird es. Es ist nicht einfach ein Hingerede, sondern dann wird es auch geschehen. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. In der rechten Hand hält Jesus 7 Sterne. Die rechte Hand wird immer wieder in der Bibel dass die rechte Hand ist die ausführende Hand. Das ist die quasi die Exekutive, ja, die ausführende Hand. Und in seiner ausführenden Hand hat Jesus 7 Sterne. Und uns wird in Offenbarung Vers 20 in diesem Kapitel ja aufgeklärt, was diese Sterne sind. Es sind 7 Engel. jeweils ein Engel für die jeweilige Gemeinde. Jesus hat in der Hand die Engel. Er hat ausführende Gewalt über die Engelswelt und sie machen genau das, was er will. Und Jesus benutzt seine Engel zum Dienst an seiner Braut. Alles, was die Engel tun, tun sie im Auftrag und in der Autorität Jesu Christi. Wieso werden uns hier 7 Engel genannt? Spricht von Ganzheit. Jesus hat über alle Engel Autorität und über alle Gemeinden Autorität. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Wir denken sofort an Hebräer 4, oder? Wir haben dieses Bild direkt vor Augen. Dieses Wort, das durchdringt und trennt, ganz, ganz präzise. Sein Wort ist wie ein Schwert, vor dem niemand bestehen kann, der genau den wunden Punkt trifft und bei uns herausschneidet und bei uns rausoperiert, was nicht in Ordnung ist. Und das gebietet und das richtet und das Macht hat. Wie gesagt, ich gehe heute diese Beschreibung eher oberflächlich drüber hinweg, werden aber das Ganze noch später sehen. Zuletzt wird uns gesagt, dass sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir finden diesen Begriff unter anderem 2. Korinther 4, 4 bis 6 auch nochmal wieder. Im Angesicht Jesu Christi sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen den Vater, wir sehen Gott. Und er ist derjenige, der leuchtet, der Licht macht, da wo Finsternis ist. Und wenn wir das alles sehen, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und der Aufruf ist, fürchte dich nicht. Johannes fällt zu den Füßen Jesu nieder wie tot, weil er sieht, wie gewaltig, wie mächtig, wie herrlich dieser Retter Gott ist. 2. Korinther 5, Vers 16 sagt Paulus, darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht, so nicht mehr. Denn er ist gekrönt, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, er ist das A und das O, der Erste und der Letzte, er ist der Herrschende. Wenn wir Jesus so sehen, so können wir nicht stehen bleiben. Der Kontrast von uns zu Jesus, der ist zu groß. Bei ihm ist Heiligkeit und bei uns Versagen und Sünde. Aber interessant ist, er legt seine Rechte, seine ausführende exekutive Hand auf Johannes. Mit dieser Hand, mit der er sonst seine Feinde schlägt und die Feinde vernichtet, sorgt er sich fürsorglich, liebevoll und schützend um Johannes. In dieser Weise legt er seine Hand auf ihn. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Weil Jesus Christus alle Macht hat, braucht Johannes sich nicht zu fürchten. Jesus Christus ist der Ich Bin. Außer ihm gibt es keinen anderen Gott. Er ist der Lebendige, er selbst ist das Leben. Und er sagt, ich war tot und siehe, ich lebe. Und jetzt liegt Johannes da wie tot, aber er braucht sich nicht zu fürchten, er braucht nicht tot liegen zu bleiben, denn Jesus war schon tot. Weil Jesus tot war für Johannes, muss Johannes nicht tot liegen bleiben oder liegen bleiben wie tot. Jesus hat die Schlüssel des Totenreiches, also dem Ort, wo die Toten hingelangen, und des Todes. Jesus entscheidet, wer stirbt. Jesus entscheidet auch über den Ort, wo jemand hingelangt, wo wir uns nach dem Tod hinbegeben. Er entscheidet über Leben und Tod, physisch und geistlich. Und deshalb fürchte dich nicht. Er ist derjenige, der mitten unter der Gemeinde wandelt, der sich in seinem Wesen für seine Gemeinde verwendet. Johannes bekommt nochmal den Befehl, Johannes, der hier wie tot liegen geblieben ist, der ja eigentlich den Auftrag gekriegt hat, Johannes, du musst schreiben. Der liegt da wie tot und Vers 19 sagt der Herr ihm, Johannes, schreibe. Schreibe, was du gesehen hast. Schreibe, was ist. Also das, was ich dir jetzt zeige. Wir sind ja eigentlich immer noch in diesem Bild. Es geht jetzt ohne direkt rüber zu den Sendschreiben und schreibe, was nach diesem geschehen sollte. Johannes, schreibe über die Dinge der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Vers 20 wird uns ein Geheimnis berichtet. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten hast und der sieben goldenen Leuchter. Er erwähnt explizit die Engel und die Gemeinde nochmal. Die Engel tun das in der Himmelswelt, was Jesus ihnen aufgetragen hat, damit sie die Gemeinde zu diesem goldenen Leuchter wird, die sie ihrem Stand nach sind. Und wenn wir uns diese sieben Engel anschauen, sie tauchen in der Offenbarung nochmal auf. Lasst uns mal aufschlagen, Offenbarung 8, Vers 2 und Vers 6. Ich werde dazwischen 2-4 und dann 6 lesen. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und es wurde ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich in den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott, zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Was hier passiert ist, die Gemeinden, die Heiligen, sie beten, sie flehen zum Herrn. Sie sind bedrängt, verfolgt, werden versucht und so weiter. Sie beten und schreien zu ihrem Herrn. Und was macht der Herr? Er beauftragt diese sieben Engel, die Engel der Gemeinde, dass sie in die Posaunen blasen sollen. Sehen das in Vers 6. Die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, in die Posaunen zu stoßen. Und der erste Engel stieß in die Posaunen und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Gott schickt diese Engel, um seine Zorngerichte über diese Erde auszuführen und zu befehlen. Dann das Gleiche, oder etwas später in Offenbarung 15, 1-2, sehen wir das Gleiche. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Hier wird uns die Schar von Überwindern vorgestellt, die das Tier nicht angebetet haben, das Mahl nicht angenommen haben. Sie sind alle gestorben, aber sie haben überwunden. Und vor Gott kommen in Kapitel 8 die Gebete dieser Heiligen. Vor Gott kommen jetzt diese Heiligen, die hingeschlachtet wurden. Und was macht Gott? Gott gibt Befehl. Er sendet die sieben Engel aus. Das Hinschlachten, die Bedrängnis, das vollendet den Zorn Gottes über diese Welt. Dass die Welt sich an seinem Volk vergeht, dass sich die Welt an der Braut vergeht, das hat unser Herr im Blick. Er ist nicht tatenlos. Auf seinen Befehl hin, weil sein Zorn voll ist, weil er sieht, wie die Welt mit seinem Volk umgeht, wie sie sie verführt und so weiter, gibt Gott Befehl. Und die Engel führen Gottes Zorn über die Erde aus. Liebe Gemeinde, Christus ist mitten unter den Gemeinden. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Er weiß um uns Bescheid, er weiß um unsere Bedrängnis, er weiß um unsere Versuchung. Und wer diese, seine Gemeinde anfasst, die fassen seinen Augapfel an. Er weiß um die Flecken und Runzel der Gemeinde. Und darum geht er hohepriesterlich und in aller Weisheit mit ihnen um. Sein Blick trifft die Gemeinde. Mit Feuerflammen läutert er seine Gemeinde. Er durchdringt sie bis in die tiefsten Gedanken und Dunkelheiten. Und das, was an Widerstand und Auflehnung in der Gemeinde da ist, dem tritt er mit seiner Autorität, mit seinen Füßen wie flammendes Erz entgegen und bringt sie unter seine Herrschaft. Und seine Engel, sie folgen seinen Befehlen für die Gemeinde. Und seine Worte treffen und haben Wirkung. An der Gemeinde vollzieht er sensible, genaue, feine Operationen. Die Feinde der Gemeinde schlägt er mit seinem zweischneidigen Schwert. Jesus Christus hat uns als Licht in diese Welt gestellt. Und die Gemeinde wird attackiert, weil sie zu seinem Reich gehört. Sie wird versucht, verführt, bedroht, verfolgt. Und während die Gemeinde auf der einen Seite durch dieses Licht die Auserwählten herbeiruft, macht die Erde und der Satan das Maß ihrer Sünde immer voller, weil sie sich an Gottes Volk, an der Braut Christi vergehen. Es geht so weit, bis der Letzte gesammelt ist, die Gemeinde geläutert und der Zorn Gottes über seine Feinde voll ist. Und dann wird unser Jesus Christus sichtbar vor allen Augen erscheinen. Er wird seine Feinde, die Feinde der Gemeinde vernichten und uns erretten. Und wir, die Gemeinde, werden geschmückt mit feinem Leinengewand, untadelig, rein, gerecht, glänzend, werden wir unserem Bräutigam, unserem Erlöser, unserem Christus zugeführt. Wir werden mit ihm sein in alle Ewigkeit. Und weil das so ist, darum fürchte dich nicht, sondern sei mutig, sei kraftvoll, beuge dich unter diese Herrschaft und Majestät von Jesus Christus, der alles unter seiner Kontrolle und alles unter seiner Macht hat. Amen.